Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Schmieding. Herzlich willkommen. Es ist Frühling und immer wenn Frühling ist, dann kommt die Republika. Zum 13. Mal und zum 13. Mal hier aus Berlin. Das war mal ein kleines Treffen mit 700 Internetfreaks. Inzwischen heißt es stolz, wir sind die größte europäische Konferenz zu den Themen Internet und digitale Gesellschaft. Heute Mittag war sogar Bundespräsident Steinmeier hier. Und wenn das kein Ritterschlag ist, dann weiß ich es nicht. Medias Res ist auch hier. Wir senden heute und morgen live aus Berlin von der Republika. Und Sie hören jetzt vielleicht ein bisschen an den Hintergrundgeräuschen, meine Damen und Herren. Wenn ich Ihnen gleich unser Thema sage, dann wirkt das nur auf den ersten Blick ein bisschen retro. Wir wollen uns über das Fernsehen unterhalten, genauer gesagt über dessen Zukunft und darüber, ob es überhaupt eine Zukunft hat. Ich habe vier Gäste eingeladen, die ich Ihnen nacheinander vorstellen möchte. Zunächst einmal die Frage, wer hat gestern Abend ferngesehen? Herr Kerkau, haben Sie ferngesehen?
Nein.
Irgendjemand hier in der Runde muss doch zucken. Gestern Abend lief der Tatort, ja, verlässlicherweise, der Programmdirektor vom MDR. Herr Jacobi, Sie haben ferngesehen, den Tatort?
Unter anderem, ja. Aber ich bin jetzt auch nicht ein regelmäßiger Tatortgucker, aber gestern hat sich es halt mal so ergeben, ja.
Also die Begeisterung, der Enthusiasmus hört sich anders an, würde ich sagen. Am Tatort kann man aber unser Thema sehr gut erklären, wie ich finde. Der Tatort ist nämlich ein mediales Feuer, Lagerfeuer. Er läuft sonntags um 20.15 Uhr, seit Jahrzehnten bereits verlässlich. Das nennt man lineares Fernsehen. Und das passiert immer dann, wenn etwas zu einer bestimmten, einer festgelegten Zeit gesendet wird. Wie diese Sendung Medias Res im Übrigen auch. Werktags 15.35 Uhr. Und das steht im Gegensatz zu On Demand. Das heißt auf Bestellung. Also wenn etwas zeitversetzt auf Verlangen empfangen wird, wenn der Tatort also später zum Beispiel in der Mediathek der ARD abgerufen wird. Netflix ist mit so etwas besonders erfolgreich. 139 Millionen Abonnenten gibt es weltweit. Also 139 Millionen Menschen sind ihre eigenen Programmdirektoren. Aber vielleicht ist der Tatort doch gar nicht so ein gutes Beispiel für unser Thema heute. Denn der Tatort steht für die alte Welt. Also Breaking Bad, House of Cards für die neue. Hinter solchen erfolgreichen Serien stehen erfolgreich US-amerikanische Video-on-Demand-Anbieter wie Netflix und Amazon Prime Video. Sie haben das Sehverhalten vieler Menschen bereits grundlegend verändert. Im letzten Jahr ist der lineare Fernsehkonsum in Deutschland zum ersten Mal leicht zurückgegangen. Florian Kerkau, den haben Sie gerade schon gehört, ist Geschäftsführer von Gold Media Research. Für Sie als Medienforscher, Herr Kerkau, war das zu erwarten, dass der Fernsehkonsum der lineare leicht zurückgegangen ist?
Also es überrascht zumindest nicht, weil in vielen Ländern haben wir die Entwicklung ja schon gesehen und die hat sich abgezeichnet. In Deutschland passiert immer alles ein bisschen später und etwas langsamer. Das liegt so ein bisschen an unserer Bevölkerungsstruktur. Wir sind ja ein sehr altes Land. Und Innovationen fangen ja in der Regel so bei jungen Leuten an und von denen gibt es ja in Deutschland relativ wenig. Und was die tun, ist dann eben so in der Masse oftmals gar nicht so ausschlaggebend. Und insofern war das eigentlich zu erwarten, dass es so passiert. Ich glaube aber, um das gleich vorwegzunehmen, nicht, dass das Fernsehen morgen tot ist. So weit würde ich nicht gehen, aber es gibt eine Verschiebung in dem Markt und die wird auch sicherlich weitergehen.
Und sie hat sich an diesen Zahlen schon ausgedrückt. Elke Waldhelm ist bei Sky unter anderem zuständig für das Thema Content. Sie ist Executive Vice President Content. Gibt es dafür auch ein deutsches Wort, Frau Waldhelm?
Ja, das deutsche Wort wäre Programmchefin.
Sky ist etwas ganz Besonderes. Sie sind quasi der Universalbenutzer. Als Bezahlfernsehsender bieten Sie lineares Fernsehen und dazu auch noch diese On-Demand-Inhalte, von denen wir ja gerade schon gesprochen haben. Das sind die meistens aber auch extra Kosten. Im Herbst kommt Disney Plus in den USA auf den Markt. Und Apple TV Plus steht auch schon in den Startlöchern. Muss sich Sky jetzt warm anziehen, ob dieser Konkurrenz?
Also wenn wir die Entwicklung von Sky uns kurz noch mal vor Augen führen, wir kommen ja sehr stark aus dem Live-Sport und das ist bis heute eine unserer stärksten Kompetenzen. Das Thema Live-Sport wird immer ein lineares Thema sein, weil es eben so eventgetrieben ist. Das Thema, was ich verantworte, ist eben der Nicht-Sport und da haben wir uns frühzeitig schon darauf eingestellt, dass die Sehgewohnheiten einfach unterschiedlich sind, je nach Zielgruppe, aber auch je nach Tagesform und Lust und Laune. Und deswegen haben wir uns frühzeitig ausgerichtet, dass wir eine große Auswahl an verschiedenen linearen Sendern haben, die auch immer noch sehr stark genutzt werden, aber dass man eigentlich jedes Programm bei Sky auch jederzeit abrufen kann, entweder bequem über die Set-Top-Box oder über eine App. Also das geht alles übers Internet jederzeit, wie man das eben gucken will. Und deswegen versuchen wir maximal kundenorientiert zu sein. Insofern stehen wir der Zukunft und der wachsenden Konkurrenz auch optimistisch gegenüber.
Gibt es bei Ihnen auch die großen erfolgreichen Serien, die ich eben erwähnt habe, also was wie Breaking Bad, dass die Leute quasi vor die Monitore zwingt und in einem Rutsch in einer Nacht oder an mehreren Tagen hintereinander das Ganze durchschauen lässt?
Also aktuell sind wir sehr, sehr stolz, dass es exklusiv bei Sky in Deutschland die letzte Staffel von Game of Thrones gibt. Das läuft mit hervorragendem Erfolg. Und erstaunlicherweise ist auch immer noch ungefähr die Hälfte der Nutzung linear, wirklich am Sendeplatz, Montagabend, 20.15 Uhr. Aber die andere Hälfte, mehr oder weniger, ergibt sich dann durch die Nutzung über den Tag hinweg, weil wir es schon direkt ab der Ausstrahlung in den USA über On Demand verfügbar machen. Das spricht, das ist bei uns 4:30 morgens.
Aber man muss dann immer den Montag erstmal abwarten, bevor man es dann nicht linear empfangen kann?
Ja, dadurch, dass es ja ein Lizenzprogramm ist von HBO, dann haben die was dagegen, wenn wir es vor ihrer Ausstrahlung in den USA zeigen. Aber wenn wir jetzt Eigenproduktionen anbieten, wie zum Beispiel Das Boot oder Der Pass oder 8 Tage, dann sind wir jetzt dazu übergegangen, dass man komplett die ganze Staffel vom ersten Tag an auch on demand abrufen kann, um das, das Binge-Watching eben bei uns, unseren Kunden auch anzubieten. Und das wird extrem stark genutzt.
Es gibt eine relativ neue Studie von YouGov, eine sogenannte Streaming-Studie, nach der sind 70% der 18- bis 34-Jährigen mindestens eine oder auf mindestens einer oder zwei On-Demand-Plattformen unterwegs. Übrigens auch auf der Mediathek der ARD. Aber die muss ja nach 4 Wochen depublizieren, so heißt das jetzt ab dem 1. Mai. Wolf-Dieter Jacobi ist Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks und auch noch ARD-Spielfilmkoordinator. Haben Sie Angst, Herr Jacobi, dass Sie in 5 Jahren nichts mehr zu koordinieren haben werden?
Überhaupt nicht. Also ich sehe, dass wir ein riesen Repertoire haben an Inhalten. Und allein wenn Sie die ARD-Mediathek erwähnen, da sind 100.000 Inhalte drin. Und das ist erstmal eine tolle Vielfalt, auch für verschiedene Alters- und Zielgruppen. Natürlich auch für kleine Gruppen, für Nischen, gemäß Auftrag. Ja, wir können und wollen nicht alle Programme nur auf Quote ausrichten, weil wir halt ein anderes Modell haben. Wir bekommen die Beiträge und daraus entsteht auch eine Verpflichtung für Auftrag. Wenn wir uns auch selbst finanzieren müssten, wäre das Programmprofil auch ein anderes. Aber ich sehe schon, dass wir tolle Möglichkeiten haben. Und weil Sie gerade sagten, Tatort gestern, ich sehe, Tatort ist eigentlich Zukunft, weil der hat alles, was man auch für die Zukunft braucht. Es ist ein Angebot, was sehr stark auch bei jungen Zielgruppen funktioniert, was sowohl im klassischen Fernsehen als auch in den Mediatheken super funktioniert, bis hin zur Verwertung. Also das ist eigentlich ein Stück, wo man sieht, da ist ein Potenzial. Neben den auch klassischen Feldern, die wir haben, von Information bis Fiktionales. Also ich glaube nicht, dass wir da in irgendeinen Ängsten leben müssen, sondern wir haben eigentlich da vieles in der Hand, was man braucht für die Zukunft.
Den 4. Gast hier bei uns in der Runde bin ich Ihnen noch schuldig. Daniel Rosemann leitet den Sender Pro7. Was haben Sie im Köcher? Was hat Pro7 im Köcher in Sachen eigene Serien?
Mehr denn je, möchte ich fast sagen, weil wir haben ehrlicherweise in den letzten Jahren relativ wenig bis gar keine eigenen fiktionalen Programme gemacht und wir steigen dieses Jahr wieder neu ein. Also wir haben, einige werden es kennen, die Serie Jerks vorletztes Jahr gelauncht und das hat uns ein bisschen, also es hat nicht nur Spaß gemacht und Erfolg, sondern es hat auch ein bisschen Hunger gemacht auf mehr und wir sehen mit der Roten 7 uns schon verpflichtet, fiktionale Programme zu bieten. Und deswegen sind wir in eifriger Produktion. Wir haben aktuell 3 Sitcoms und 2 Serien und 3 Spielfilme in Produktion.
Also alles Bombe, Herr Kerkau. Müssen wir uns eigentlich heute gar nicht hier unterhalten. Alle sind super aufgestellt, wenn ich das hier so höre, oder?
Auf alle Fälle. Also ich muss sagen, der Kollege verschweigt ja sogar einiges.
Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, Sie sagen jetzt, nee, Sie sind nicht gut aufgestellt. Das ist alles viel zu spät. ProSieben hat viel zu spät reagiert.
Nein. Also wir haben ja noch die Produktionssparte, ja, Bosch. Also riesengroßer Erfolg bei Amazon zum Beispiel. Kommt ja auch aus der Roten 7 Produktionseinheit. Und die Sender sind ja heute anders aufgestellt. Es ist ja nicht mehr so, dass sie jetzt nur noch ein Programm ausstrahlen und lizenzierte Ware sozusagen vertreiben. Das hat sich ja ein bisschen durchgesetzt, die Erkenntnis, dass das eben heute nicht mehr reicht und die schon auch die Eigenproduktion, die Senderfarbe, all diese Sachen wichtig sind. Und dazu kommt ja eben, dass auch alle, die sich mit Bewegtbild in Deutschland und international eigentlich beschäftigen, eben ja diesen Streaming-Bereich oder den On-Demand-Bereich oder wie man das auch immer nennen mag, für sich entdeckt haben. Also es gibt ja auch mit 7TV, TV Now, mit den Mediatheken, mit Sky Ticket, Sky On-Demand, gibt es ja ein sehr, sehr breites Angebot, für das natürlich auch mal produziert werden muss. Und das ist jetzt so ein bisschen in der Zukunft natürlich die Frage, wer kann sich da mit den guten Titeln dann durchsetzen. Aber es ist eben ein Bereich, der vielleicht noch so ein bisschen brach liegt. Das ist ja dieser werbefinanzierte VOD-Bereich. Wir reden jetzt sehr viel über Netflix und Amazon, die ja eben mit Abo-Modellen arbeiten, ähnlich wie Sky. Aber es gibt ja eben, und das ist ja so der wirtschaftlich interessantere Bereich eigentlich momentan noch, der beim linearen Fernsehen liegt, eben diese werbefinanzierten Dinge. Und die sind ja noch nicht so ganz gut entwickelt im Markt. Und das ist auch bei uns so, das ist auch in den USA so. Das ist eigentlich jetzt so eine sehr, sehr, sehr spannende Baustelle, die es jetzt mal zu beobachten gilt.
Sehr gerne, Herr Rosemann.
Genau, ich glaube, eins ist ganz wichtig in der Basis für dieses Gespräch. Die deutschen Fernsehsender, das weiß ich auch von den Kollegen von RTL, es ist nicht so, dass wir da stehen und uns machtlos gegenüber Netflix und Amazon der eigenen Schmach quasi hingeben und sagen, tja, das war's halt. Jetzt lass uns nur noch gucken, dass wir möglichst lange in unseren Stühlen sitzen bleiben. Sondern es ist, wie Herr Kerkhaus sagt, also wir haben schon vor vielen Jahren angefangen, natürlich mit dem deutschen Zeitverzug, den es nun mal gibt, gegenüber den USA zum Beispiel, uns Gedanken zu machen und uns auch selbst zu positionieren oder sich uns selbst zu finden. Das heißt, natürlich gibt es jetzt gerade in dieser Sekunde auf ProSieben ein Programm. Es gibt auch heute Abend um 20.15 Uhr ein Programm, was besonders ist. Und trotzdem ist es kein Neben- oder Abfallprodukt, dass wir eine Mediathek haben. Das geht, glaube ich, allen Kollegen so, sondern das ist ein aktives, sehr wichtiges Geschäftsfeld. Und das ist auch ein Feld, was weiterentwickelt wird. Wie wird das entwickelt? Bisher, ich glaube, wir kommen aus einer Phase, wo all das, was im Fernsehen lief, im linearen Fernsehen, dann nochmal abrufbar ist. Das ist On-Demand-Basic-Version. Und jetzt geht man dazu über und füttert die eigenen Mediatheken mit sogenannten Originals an, also Dingen, die es nur in der Mediathek gibt. Aber im Prinzip, so würde ich das aus ProSieben-Sicht sehen, und ich glaube, bei den anderen Sendern ist es gar nicht anders, die Wandlung ist schon längst vollzogen im Bewusstsein, wir sind eine Marke und wir transportieren Marken. Wann Zuschauerinnen und Zuschauer das abrufen und mit welchem Gerät, ist nicht in unserer Hand und sollte auch nicht in unserer Hand liegen.
Meinen Sie, dass die Öffentlich-Rechtlichen wandelbar genug sind? Meinen Sie, dass da genug Dynamik ist in Ihren Vorstandsetagen, bei den Intendanzen, in den Programmdirektionen, Herr Jacobi?
Also ich glaube schon, dass da gerade sehr viel Bewegung drin ist. Nicht nur mit Blick auf Programmarbeit, auch mit Blick auf Strukturen ist einiges unterwegs. Wir haben ja auch angefangen, letztes Jahr uns sehr intensiv mit dem Thema Mediathek zu beschäftigen. Sind jetzt einen Schritt gegangen.
Erst letztes Jahr?
Letztes Jahr waren wir so weit, und manche Dinge brauchen halt ihre Zeit, zu erkennen, dass es besser ist, wenn man alles in einer bündelt und nicht jedes Haus eine eigene Mediathek betreibt. Und das ist mal ein Erkenntnisprozess, das dauert ein bisschen, aber wir haben es jetzt geschafft. Was mich sehr freut, dass wir eben auch aus der ARD heraus sehr tolle Kooperationen gemacht haben. Wir haben jetzt mit dem ZDF zusammen und Kika eben einen Kika-Player geschaffen, wo alle Kinderinhalte drin sind. Das finde ich ein ganz wichtiger Schritt und für mich auch so ein bisschen eine Blaupause, noch in anderen Feldern zu schauen, wie man insgesamt mit mehreren Partnern kooperieren kann, um gerade in diesem Bereich noch stärker zu werden als deutsche Qualitätsanbieter.
Jetzt gab es letzte Woche in der Zeit einen Appell seitens des ARD-Vorsitzenden und des Intendanten des ZDF für eine öffentlich-rechtliche Mediathek. Eben haben wir hier auf der Republika Patricia Schlesinger gehört, die gesagt hat, sie glaubt nicht wirklich daran, dass alle Öffentlich-Rechtlichen sich dort bündeln lassen. Und was das Bundeskartellamt von diesen öffentlich-rechtlichen Mediatheken hört, von den Plattformen, das haben wir ja vor ein paar Jahren auch schon mal zur Kenntnis nehmen müssen, Herr Jacobi.
Das waren kommerzielle Aktivitäten, da waren wir auch mit Privatsendern unterwegs in einem gemeinsamen Projekt. Das war was anderes. Also wir können uns durchaus natürlich zusammenschließen in solchen Projekten, aber ich denke, der erste Schritt wird erstmal sein, über gemeinsames Login und ähnliche Themen nutzerfreundlich zu sein und dass sich Menschen nicht mit vielen verschiedenen Logins und Passwörtern da irgendwo in Plattformen anmelden müssen. Das ist ja für die Zukunft auch etwas, wo sich durchaus auch noch mehr zusammenfinden können, aber das ist aus meiner Sicht für ARD, ZDF zwingend.
Trotzdem hat man manchmal das Gefühl, dass der Zug schon irgendwie längst aus dem Bahnhof raus ist. Und jetzt kommen, tatsächlich gibt es auch noch mehr Geschwindigkeit, es gibt noch mehr Lokführer, um mal in diesem etwas krummen Bild zu bleiben. Disney Plus, ich habe es eben erwähnt, Apple TV kommen dieses Jahr in den USA auf den Markt. Sie haben, der Herr Kerkhaut, eben das Wort Lizenzen erwähnt. Disney Plus will noch dieses Jahr unter den Weihnachtsbäumen liegen, auch in Europa. Time Warner, 21st Century Fox, all die stehen irgendwie in den Startlöchern und haben auch Kampfpreise. Disney will für $6.99 an den Markt. Also sind alles prima Inhalte, Star Wars, die ganzen Marvel-Verfilmungen. Die werden in Zukunft bei Disney Plus zu sehen sein und vielleicht nicht mehr bei den Linearen. Und wer weiß, wie es dann mit den Lizenzen ist. Droht uns ein Lizenzdebakel? Das heißt, Frau Waldheim, was wird bei Sky in Zukunft dann noch zu sehen sein, wenn die alle ihren eigenen Kram machen?
Also zum einen schauen sich, glaube ich, alle Marktteilnehmer den deutschen Markt sehr genau an. Und ich glaube, jedem ist auch bewusst, dass es schwierig wird, dem Kunden dazu zu bringen, dass er 10, 15 Abonnements hat, weil irgendwann verliert er auch den Überblick. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, hier frühzeitig Kundenbeziehungen aufzubauen und diese weiterzuentwickeln. Da glaube ich, sind wir als Sky, die ja schon ein paar Jährchen im Markt tätig sind, in einer ganz guten Ausgangsposition. Wie sich jetzt Lizenzen entwickeln, also wer wohin lizenziert oder nicht, das ist in der Tat eine Sache, die man jetzt beobachten muss, die man auch ein bisschen steuern kann. Also auch ein großer Lizenzgeber aus den USA ist ja auch nicht gewillt, Revenues über Nacht einfach auf Null sinken zu lassen. Also ich bin da eigentlich guter Dinge, dass sich die Dinge so entwickeln, dass es da ja auch Partnerschaften in Zukunft gibt. Oder denken Sie zum Beispiel bei uns, bei Sky haben wir jetzt auch eine Partnerschaft mit Netflix gemacht, was vor 5 Jahren wahrscheinlich noch sehr überraschend gewesen wäre, dass unsere Kunden über unsere Set-Top-Box auch einfach die Netflix-App starten können und wir auch Netflix-Inhalte promoten, weil wir einfach unserem Kunden die Serien oder die Inhalte auch anbieten wollen, die sie gerne gucken.
Ich würde mich auch ein bisschen gerne dagegen wehren, den Abgesang, also dieses Thema immer mit Abgesang von deutschen Inhalten oder deutschen Medien. Also ich meine, hier stehen an einem Tisch das Boot, Tatort, Germany's Next Topmodel. Das sind nur diese drei Formate, binden Millionen pro Woche. Ja, Millionen Zuseher pro Woche. Das heißt, klar gibt es Disney Plus und natürlich gibt es Mickey und Minnie Maus und es gibt die Marvel. Alles richtig, alles gut. Das sind Publikumshits. Aber ehrlich gesagt muss man sich ja die Frage stellen, welchen nationalen Hit mit Nachhaltigkeit hat ein einziger Global Player in Deutschland produziert? Keinen. Dann kommt sicherlich das Thema hinzu, da bin ich ganz, auch in der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich gelesen, es gibt eine Marke von etwa 25 Euro, ab da sagen deutsche User, das war's, ich will keinen weiteren Account. Dann gucke ich mir übrigens lieber wieder Werbung an und habe es dafür kostenloser. Also das heißt, ich würde gerne dieses Thema eher mit einer sehr guten Laune und mit sehr viel Angriffslustigkeit und übrigens auch mit sehr vielen guten Ideen abschließen wollen und sagen wollen, dass uns liegt ganz viele tolle Formate, Filme, Shows, alles liegt vor uns. Und wir stehen nicht an der Wand und müssen vor Apple Plus und Disney Plus jetzt irgendwie unser Medium begraben.
Die Öffentlich-Rechtlichen sind ja sowas wie Vollsortimenter. Also die haben eigentlich alles im Angebot. Die Info, den Sport, die Live-Samstagabendshow. Sie haben die Spielfilme, die Serien, alles selber produziert. Von 17,50 Euro Rundfunkgebühren pro Monat. Es gibt ja Auguren, die sagen, das lineare Fernsehen wird in Zukunft vielleicht dieses Vollsortiment gar nicht mehr bieten können, weil die Leute sich ihre Dinge woanders holen. Das ist ja viel bequemer, wenn man entscheiden kann, wann man sich die fiktionalen Stoffe holt. Herr Jacobi, Ihrer Meinung nach, was meinen Sie mit, was können die Öffentlich-Rechtlichen in Zukunft überhaupt noch punkten beim linearen Fernsehen?
Also ganz klar mit dieser Vielfalt. Und das wäre auch jetzt ein Verrat am öffentlich-rechtlichen Auftrag, wenn wir jetzt sagen würden, wir nehmen da irgendwas raus am Sortiment.
Ja, und dann fragen Sie die Leute natürlich auch, warum zahle ich da noch 17,50 Euro?
Genau. Und wir haben ja auch die Möglichkeit, und so machen wir es ja auch, wenn Sie jetzt mal nehmen, wenn wir wichtige serielle Produktionen haben, die sind mittlerweile auch vorab in der Mediathek. Charité ist gelaufen mit 5 Millionen im Schnitt pro Folge im Fernsehen und nochmal über 5 Millionen Abrufe in der Mediathek. Also man sieht, dass die Leute auch dieses annehmen und wir müssen nur uns so aufstellen, dass wir sowohl in eigenen Vertriebswegen als eben auch auf Plattformen präsent sind, dass wir die Inhalte da bringen, wo Nutzer sind und da müssen wir auch ganz neue Wege gehen und ich will Sie auch gerne ansprechen, wir hatten ja ein Riesenprojekt mit Sky zusammen mit Babylon Berlin, was zuerst bei Sky lief, dann bei uns, dann auch in der Mediathek mit nochmal bei uns mit einem großen Erfolg und das war ein Riesenbudget, was man eben gemeinsam gestemmt hat über Sky, über Betafilm und die ARD. Und da entstehen auch in Deutschland natürlich vorzeigbare Dinge. Ich sage, da muss man sich vor niemandem, glaube ich, verstecken.
Aber ist das nicht interessant, Herr Kerkau, wenn man so sieht, wie diese Dickschiffe plötzlich zusammenrücken?
Ja, es ist schon interessant zu sehen und es ist ja eben auch so, dass das vielleicht auch so ein bisschen eine deutsche Eigenart ist, weil wir das von der Struktur her eben ein bisschen anders sind als andere Märkte. Wir gucken ja mal ein bisschen in die USA, wie ist es da, und da sind so Bezahlangebote sehr erfolgreich aus dem Stand weg, weil das eben dort Tradition ist und jeder gibt Geld aus für Inhalte. Und in Deutschland, bevor Netflix kam und Amazon Prime, war das eben nicht üblich. Und das ist halt eben so eine ganz große Pionierleistung, muss man sagen, dass diese Firmen geschafft haben, dass Leute dafür bezahlen. Ein Budget, was es vorher nicht gab. Es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt sozusagen den MDR abwählen und sagen, ich mache mir jetzt die 17 Euro und gebe die an Netflix. Oder das würde höchstens bei Sky funktionieren, dass man sagt, okay, ich kündige jetzt Sky und mache einen Netflix-Account. Ja, und das geht auch eben nicht bei ProSieben, sondern man muss zusätzliches Geld in die Hand nehmen und muss dafür etwas sich anschaffen. So, das muss man ausgeben. Und jetzt sehen wir, dass im Schnitt die Leute wenn jemand Abonnent ist, hat er im Schnitt 2 Services abonniert. Ja, also es ist schon so eine gewisse Entwicklung da. Aber wie gesagt, das ist eben so, diese Zahlbereitschaft hat sicherlich auch ein Ende. Also es wird nicht so sein, dass wir am Ende irgendwie 5, 7, 9, 20 Abos parallel laufen haben. Und das ist ja eben das ganz große Problem, vor dem jetzt diese zweite Generation der Plattform steht, die jetzt in den Markt rein wollen. Die müssen jetzt die Leute eben wieder überreden, irgendwie das Geld dafür auszugeben. Und ich glaube, das wird gar nicht so einfach, wie sie sich das erhoffen. Und es ist ja eben so ein bisschen vielleicht wie beim Privatfernsehen, als die zweite Generation der Sender auf den Markt kam. Die Großen sind ja nicht dadurch verschwunden, ja, und die Kleinen sind aber auch nicht ewig gewachsen. Und ich sehe auch ein bisschen so eine Entwicklung hier in diesem Bereich.
Wer wird denn das Rennen machen, Herr Rosemann? Das Rennen um die Gunst der Zuschauer, der die besten Inhalte hat, also der beispielsweise auch den kreativen Köpfen in der Industrie, also den tollen Drehbuchautoren, ein bisschen mehr freie Hand lässt?
Also ich glaube nicht der auf Gewohnheiten hofft. Ja, es sind die Inhalte, es sind die Ideen und es ist auch die Durchdringung. Also ich glaube, eine wichtige Aufgabe für alle ist im Alltag, der voller Botschaften und voller Mitmachaufrufe ist, zu durchdringen. Am Ende sind es Marken und Ideen, ja. Deswegen bin ich für unser Dickschiff, also 7TV, was dieses Jahr neu launcht, bin ich ganz guter Dinge, weil wir da ein großes Regal an schon bestehenden großen Marken als Starthilfe reinschieben.
Vielleicht darf ich da ganz kurz ergänzen. Ich denke auch, Inhalte ist natürlich immer das A und O, was will ich gucken. Aber ich glaube, zwei andere Dinge sind extrem wichtig. Das eine ist die Convenience, also wie bequem kann ich diese Inhalte nutzen, wie gut sind die Funktionalitäten in meiner App oder wie gut funktioniert die Set-Top-Box oder das Fernsehen. Das ist einfach eine ganz bequeme Art des Guckens ist. Und das zweite ist auch die Kommunikation, die Auffindbarkeit, weil ich glaube, desto mehr Angebote es am Markt gibt, desto mehr muss eine einzelne Content-Brand sich durchsetzen, um auch gefunden zu werden. Also Kommunikation, glaube ich, wird noch wichtiger denn je.
Und ich glaube, der wichtigste Punkt, den man hätte eigentlich als erstes nennen müssen, derjenige, der versteht, wie Menschen Bewegtbild konsumieren wollen. Also derjenige, der versteht, dass es die Situation in der Bahn morgens gibt zum Beispiel. Ja.
Das Fernsehen der Zukunft, darüber haben wir heute einen guten Einblick bekommen, finde ich. Wetten auf die Zukunft, linear oder on demand, die hat keiner abgegeben. Ich danke sehr Florian Kerkau, Gold Media Research, Wolf-Dieter Jacobi, MDR-Programmdirektor und Daniel Rosemann von ProSieben, Senderchef Elke Waldhelm von Sky. Für Ihr Interesse an dieser Sendung dankt Bettina Schmieding. Morgen gibt es mehr von der Republika wieder um 15.35 Uhr hier live.